Hallo, herzlich willkommen, liebe Comacon-Freunde. Mein Name ist Tim Lindenau und heute, ich möchte nicht zu viel versprechen, heute rumpzt es kracht, es explodiert, es wird gekämpft, es wird höchstwahrscheinlich nur auf zwei Reifen gefahren oder um Kurven geschlittert, es wird gekämpft und es ist auch ganz viel Hollywood mit dabei. Heute ist Alistair Mazzotti mein Gast. Hallo Alistair.
Hi Tim, freut mich hier zu sein.
Es ist ja so, ich habe das nicht ohne Absicht so groß gemacht, explodierende Häuser. Wir hatten alle im Kollektiv sicherlich die ikonischen Szenen von Die Hard vor Augen. Irgendwer ist derjenige, der das choreografieren muss für die Filme. Irgendwer ist derjenige, der den SchauspielerInnen auch ein bisschen zeigen muss, wie man sich bewegt in einem Kampf, dass das alles auch gar nicht schlecht aussieht. Und manchmal muss auch mal ein sehr, sehr guter Stuntman her. Und das bist alles du. Du bist Stuntman, Kampfchoreograf, Stunt-Performer, alles drumherum.
Genau, sozusagen. Also nicht mehr ganz alles im selben Umfang. Und genau, die Chronologie war Stunt-Performer zuerst. Und die anderen Sachen sind dann so dazugekommen über die Jahre. Ja. Und jetzt performe ich nicht mehr ganz so viel wie früher. Und Die Hard ist auch gerade nicht von mir. Jetzt hast du genau eins ausgesucht, das nicht von mir ist. Aber genau, das sind die Dinge, die wir tun. Ja.
Jetzt kann ich euch da draußen, die uns nur per Kopfhörer auf Podcatchern aller Art hören, kann ich euch versichern, an Alistair ist noch alles dran. Ja, er sieht super unversehrt aus für jemand, der schon so viele Jahre, über 20 Jahre in dem Business ist. Scheinst du echt gut davongekommen zu sein? Also ist das bei deinen KollegInnen auch so? Also oder?
Jein. Sagen wir mal so, Stuntleute geben häufig nicht zu, was sie haben. Und ja, also ich bin schon ganz gut davongekommen. Ja, natürlich sind Dinge passiert. Darüber brauchen wir nicht sprechen. So,
echt nicht?
Nein, das ist eine lange Liste. Und wenn meine Versicherung das hört, dann geht wahrscheinlich die Police dann wieder hoch und das möchte ich jetzt vermeiden. Das ist schon einmal passiert. Wir sprechen auch nicht so darüber, was man hat. Man weiß, dass Dinge passieren. Was aber passiert, und das ist ein relativ aktuelles Thema in den letzten Jahren, das ist ein Schädel-Hirn-Trauma, also Gehirnerschütterung. Und die passieren uns auch. Das ist einfach so, wenn man ruppige Dinge mit seinem Körper anstellt, dann kommt das immer wieder vor. Und das ist so ein Thema, was ich persönlich jetzt seit ein paar Jahren auch auf einer etwas anderen Ebene, angewandter Neurologie eben auch so bewältige. Und daher geht es mir persönlich körperlich jetzt mit 48 deutlich besser als vor 15 Jahren. Also deutlich besser.
Ja. Wir schauen da nochmal ein bisschen später drauf, weil ein bisschen was muss ich ja natürlich noch von dir erfahren, lieber Alistair. Und fangen wir mal von vorne an. Alistair, du hast eine super internationale Biografie. Geboren in England, dann bist du in die Schweiz gezogen. Jetzt sitzen wir hier in Berlin. Kannst du mir diesen Weg mal so ein bisschen nachskizzieren?
Genau, ich bin in London geboren. Meine Eltern haben sich hier in der Schweiz kennengelernt. Meine Mutter ist aus England. Und meine Schwester ist in England geboren und dann wollten sie uns beiden Kindern denselben Vorteil geben und sie sind dann nach England gefahren. Ich wurde da geboren. Wir sind dann zurück in die Schweiz mit 3 Wochen und da bin ich aufgewachsen. Und da gibt es aber, oder gab es damals in den 80er, 90er Jahren keine nennenswerte Filmindustrie. Ich habe aber gemerkt, Stunts ist etwas für mich und dann bin ich nach Berlin gekommen in den 90ern. Das war so der Ort, the place to be. Also die ganzen privaten Fernsehsender sind explodiert, kann man sagen. Mussten viele Eigenproduktionen machen und das war meine erste Option, war hierher zu kommen. Und das hat, dank guter Vorbereitung und viel Bemühung und so weiter, hat das geklappt. Und jetzt bin ich seit 27 Jahren hier. Also das ist meine Basis hier,
muss ich sagen. Jetzt hast du aber einen, finde ich, ganz entscheidenden Teil erstmal so ein bisschen übersprungen. Du tust ja so, als wäre das schon immer von Anfang an klar gewesen, dass du Stuntman wirst. Wo hat dich denn die Begeisterung gepackt? War das schon auf dem Kinderspielplatz und dann einmal die Schaukel 360 Grad einmal rumschwingen lassen? Oder wo ist dir klar geworden, da hast du Bock drauf?
Nee, also ich habe schon von klein auf viel gemacht. Ich war ein sehr aktives Kind, sehr viel draußen. Ja. Ich habe mich auch in der Grundschule extrem gefreut, als man mich vom Blockflöten vom obligatorischen Blockflötenunterricht exkludiert hat, damit ich eben rausgehen kann und mich bewegen kann. Das war für mich schon so das erste frühe Highlight in meiner Primarschule, an das ich mich erinnere. Und später, ich war Leistungssportfechter, habe in der Nationalmannschaft gefochten, habe Weltcup gefochten, Junioren-Weltcup, aktiven Weltcup. Und das war so, was mich dann zum szenischen Fechten, also zu so Musketierdarstellungen gebracht hat. Dann habe ich eben gemerkt, dass so das Darstellen von Kämpfen sehr viel beliebter ist als tatsächlich der Sport Fechten. Dann habe ich zufällig Stuntleute kennengelernt, die in meiner Heimatstadt Basel da eben so Darstellungen gemacht haben. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und da habe ich gemerkt, das ist ein Job, der auch was für mich wäre. Und so habe ich dann ja das Gymnasium irgendwann abgebrochen, kurz vorm Abi, und habe gesagt, ja, ich will eh mit Bewegung arbeiten, studieren will ich nicht, ist nicht so wichtig. Und da habe ich mich dann vorbereitet und so und mich bemüht und beworben und recherchiert, was man machen muss. Und ja.
Und dann gab es dann eine Stunt-Performance oder Stuntman-Ausbildung oder?
Nee, damals natürlich überhaupt nicht, sondern man musste einen Mentor finden im Prinzip. Und der Mentor war Gerd Greschak hier in Berlin, den ich eben damals kennengelernt hatte in Basel. Und der hat sich dann breitschlagen lassen, muss man sagen, mir eine Chance zu geben. Und ich habe mich dann bewährt, offensichtlich. Dann durfte ich bleiben. Und eben weil es ein wachsender Markt war, wurden eben auch Leute gebraucht, eine Schule. Gab es damals in Köln oder es ist ein paar Jahre später ist eine gekommen, aber es ist jetzt nicht so ein klassischer Ausbildungsberuf, also es ist bis heute nicht, sondern es sind meistens Quereinsteiger, also Leute aus dem Profisport, die kommen, oder im Extremsportler oder genau, also das ist meistens so ein Einstieg, wobei ich sagen muss, dass heutzutage auch viele von den jüngeren Kollegen zum Teil auch studieren, ein Bachelor- und ein Masterstudium, nebenbei ein Ingenieurs irgendwas machen. Also das hat sich da auch ein bisschen verändert, was die Anforderungen sind und was die Leute eben auch mitbringen können. Ja.
Warst du als Kind oder als Jugendlicher, warst du da besonders furchtlos? Also warst du schon immer so, es gab ja immer so dieses eine Kind, was einfach so ohne Grund so von Dächern gesprungen ist. In Hecken rein. Einfach so, weil es Bock drauf hatte. So. Warst du auch? Oder mit durch den Wald mit so einem Mountainbike die komischsten Strecken, wo man gar nicht wusste, ob das eine Strecke ist. Mhm. Aber scheißegal, ich mach das. Warst du da ähnlich drauf? Oder?
Ja, schon. Also ich war jetzt nicht unbedingt immer der die dümmsten Ideen hatte und zuvorderst stand. Aber in meiner Jugend, ja, war das gang und gäbe. Wir waren viel draußen. Es gab ja auch kein Internet, es gab so eine Art Fernsehen und ein drittes Programm und da gab es Vorabendserien und das war dann das Spannendste eigentlich, was es gab. Da gab es übrigens Colt Sievers, also da gab es eine Serie über einen Stuntman. An das kann ich mich lebhaft erinnern. Und ansonsten waren wir viel draußen, haben uns viel bewegt und klar haben wir Unfug gemacht, aber ich würde nicht sagen, ich war das unvernünftigste Kind, also
aber das Furchtloseste vielleicht, also Kinder haben ja, oder ich kann es nur von mir sagen, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber es gab ja so eine Zeit, da mit 5 habe ich mir zum ersten Mal einen Arm gebrochen und da war mir relativ schnell klar, dass man kann nicht ganz viel Blödsinn machen, ohne dass es wirklich wehtut.
Okay, das ist jetzt für mich eine neue Erkenntnis, muss ich sagen. Aber danke dafür. Darauf bin ich tatsächlich noch nicht so gekommen. Natürlich gibt es Grenzen. Ich bin aber von Natur aus vorsichtig. Also auch wenn jetzt, ich sag mal, Freunde von früher das hören würden. Wie gesagt, es gab wahrscheinlich mutigere als mich. Aber ich habe die Herausforderung gesucht. Also Dinge, wo ich weiß, okay, da gehe ich so ein bisschen an meine Grenzen oder die machen Spaß einfach auch. Wir haben damals viel auch Cowboy und Indianer gespielt. Das kann man ja so heute nicht mehr sagen, aber das war halt das Spiel, was wir damals gemacht haben. Und haben uns gegenseitig erschossen und irgendwo runtergeworfen. Und ja, das war halt so ein, auch ein Freizeitspaß, Genau, ganz waffenlos allerdings. Man muss dazu sagen, das Komische ist, ich hab sehr viele Kämpfe choreografiert über mein Leben, ne, und das ist ein Kampfsport, der mich extrem geprägt hat, Fechten. Und Kampfchoreografien ist eine unheimlich schöne Form, Menschen zu Situationen und Konflikte näher zu bringen. Aber im Grunde bin ich Pazifist, und das ist mir aber erst nach vielen Jahren irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich Gewaltdarstellungen und Kampfhandlungen gar nicht so befürworte, obwohl ich unglücklicherweise ein großes Geschick dafür habe, das gut zu machen. So, das ist so ein bisschen paradox.
Und wann ist dir das klar geworden?
Na, ist noch nicht so, vielleicht vor 12 Jahren oder so. Dass es an sich sehr paradox ist, dass man etwas gut kann, was man gar nicht befürwortet. Aber ich habe dann darin auch eine gewisse Pflicht entdeckt. Also zu sagen, okay, wenn ich das mache, dann muss es auch so sein, dass es dass es entweder etwas Unangenehmes im Menschen auslöst, ne? Also dass Gewalt eben auch nichts Schönes ist, dass man das auch nicht schön darstellt, sondern dass es Leute beängstigt. Oder man zieht es auf eine ganz andere Ebene und macht es sehr comical, also so mehr wie Slapstick. Das hat dann eher einen Unterhaltungscharakter. Oder man abstrahiert das Ganze und bringt es auf eine ganz andere Ebene, vielleicht eher metaphorisch, wie auch immer. Das sind so die Ebenen, auf denen man arbeiten kann. Aber leider gibt es vieles, was so dazwischen hängt. Mir gefällt das immer nicht mehr so. Aber es ist auch nicht mehr mein Schwerpunkt, muss ich sagen, die ganzen Kampfdarstellungen. Obwohl ich mit Leidenschaft immer noch fechte als Sport. Das ist so mein Yoga.
Wir gehen mal an den Punkt zurück, wo du dich entschieden hast, ja, Abi, komm, lass ich jetzt sein, studieren brauche ich nicht. War das für deine Eltern halt auch so easy? Haben die auch gesagt, oh, der Alistair, der macht das, der landet immer auf den Füßen? Eigentlich ganz witzig bei deinem Beruf. aber
ja, schöne Metapher. Nein, überhaupt nicht, nein. Wir haben uns auch in meinen Teenage-Jahren sehr schwer getan miteinander. Sie haben allerdings gesehen, dass es Dinge gibt, die mir gefallen und dass ich mir da Mühe geben kann. Das war eben Fechten. Vielmehr außer Fechten hat mich nicht interessiert, insbesondere die Schule, die zur damaligen Zeit einfach so eine furchtbare Pflichtveranstaltung war, wo man überwiegend Sitzen geübt hat und Stillsitzen. Und das sind einfach Dinge, die für mich nicht funktioniert haben. Inhaltlich war das mäßig spannend. Da sind wenige Dinge, die ich heute noch anwenden kann, die ich da gelernt habe. Aber ich habe viel Zeit da verbracht. Und für sie war es halt sehr schwierig, weil das war so der normale Weg. Und gerade auch in der Schweiz, ne, ich sag mal, in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, und man hat die Option, Abitur zu machen. Klar, dann hätten sich meine Eltern damals gefreut, wenn ich jetzt Arzt geworden wäre oder einen anderen akademischen Beruf ergriffen hätte. Das haben auch viele meiner damaligen Freunde und Kollegen getan. Und für mich kam das nicht in Frage. Und der Weg, das zu umgehen, war, die Voraussetzung zu entziehen. Und die Voraussetzung ist eben auch ein Abitur.
Ganz krasser Ansatz irgendwie.
Es war halt auch ein bisschen konfrontativ, aber ich wusste, was ich will. Ich wusste, ich will mich bewegen in meinem Leben. Und an dem Tag, als ich beschlossen habe, ich möchte Stuntman werden, war mir klar, okay, dafür braucht man kein Abi. Das bringt einem da gar nichts. Und bevor ich jetzt sozusagen da so ein bisschen rumprobiere und ach, man hat ja noch ein Abi und dann lässt man sich irgendwie an einem schlechten Tag irgendwie überreden, komm, probier doch mal, das könnte doch ganz toll sein. Und ich habe kein Talent für die meisten akademischen Berufe, würde ich mal behaupten. Und habe da auch keine Chance gesehen für mich, dass ich mich entfalten kann. Und dann habe ich da einfach die Grundlage. Also was mir aber da eben klar war, dass wenn es die Grundlage nicht gibt, dann kann das auch nicht passieren. So. Mhm. Und die Grundlage ist das Abi, Punkt aus. Das ist heutzutage etwas anders. Und ich habe mich auch immer mal wieder in Vorlesungen reingesetzt. Ich habe auch schon an Hochschulen doziert, gelegentlich werde ich eingeladen. Und es gibt schon heutzutage spannende Studiengänge, wo ich sage, okay, das würde mich jetzt auch interessieren, aber ach, interessieren mich so viele Dinge. Ich kann das gut kanalisieren.
Also, liebe Leute da draußen, falls ihr jetzt gerade auch so ein bisschen struggelt, die jüngeren Comacon-ZuhörerInnen, und jetzt sagt, ja, das klingt doch gut. Ich kann kein Jurist werden oder Juristin oder Ärztin oder Diplom-Ingenieurin, wenn ich kein Abi habe. Deswegen mache ich das nicht. Ich finde, das ist irgendwie, ich finde diesen Gedankengang, der ist so, das auf seine eigene Art und Weise ist der super smart. Also, dass du am Ende dir so diesen doppelten Boden genommen hast, um vielleicht auch dann nochmal so Power zu haben, das, was du dir in den Kopf gesetzt hast, durchzuziehen. Finde ich super interessant.
Das ist auch etwas, mir war klar, ich brauche eine starke Argumentation gegenüber meinen Eltern. Und das ist eine Stärke, gibt es nicht als diese. Liegt die Grundlagen für die Diskussion schon ganz klein in eine Richtung. Und was mich eben da auch geprägt hat, was ich nochmal sagen wollte, ist, dass Fechten an sich, da verhandelt man auch Treffer. Man verhandelt sehr viel und man lernt sehr viel über schnelle Entscheidungen, schnelle Voraussetzungen schaffen, um gute Entscheidungen dann fällen zu können und erfolgreich rauszukommen. Das hat mich auch sehr nachhaltig geprägt und davon profitiere ich heute noch.
Ja. Also diese Entscheidung, dein Abitur nicht zu machen, hast du mit deinen Eltern dann ausgefochten? Nee. Apropos Fechten, Alistair. So, ich merke, das ist eigentlich für dich der absolute Einstieg gewesen in diese ganze Welt. Das hat dir so vielleicht dann final diese Tür aufgemacht, auch in die Möglichkeiten, die es da dann gab. Warum hast du dich als Junge fürs Fechten interessiert? Andere Leute, würde man jetzt sagen, die gehen Fußball spielen, die schwimmen oder machen anderen Kampfsport. Fechten ist jetzt nicht unbedingt der Populärsport. Warum hast du dir das ausgesucht?
Ja, gute Frage. Also ich habe früher viel Leichtathletik gemacht als Kind. Ne? Da sind wir, wer das kennt, ne, mit Anlauf springst du weiter oder du springst hoch oder du rennst um eine Bahn rum. Fand ich dann relativ, wie soll ich sagen, ich war darin ziemlich erfolgreich, auch als Kind, aber es war irgendwie etwas fad. So. Und dann kam so Fechten irgendwie auf und dann habe ich das mal ausprobiert und das hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte jetzt keine extreme Begabung dafür, aber so ganz durchschnittlich und es hat mir gefallen und irgendwann gab es so Wachstumsprobleme und dann hat irgendein Arzt gesagt, so, das Kind muss sich für eine der Sportarten entscheiden und dann war es ziemlich klar, dass ich mich für Fechten entscheide und habe mich dann aber auch extrem da reingekniet. Es ist einfach, es ist ein sehr vielfältiger Sport, sehr dynamisch. Er ist zum Machen sehr viel spektakulärer als zum Zugucken. Und er hat unheimlich viele Dimensionen. Also er hat mich extrem geprägt in meiner Entwicklung. Eben bis heute, also gerade was Verhandlungen angeht, habe ich mal vor ein paar Jahren in einem Verhandlungsseminar gemerkt, dass ich eigentlich die besten Grundlagen dafür habe, zu verhandeln. Ich als Künstler in der Regel verhandeln schlecht. Bei mir ist es so, dass die meisten Menschen mit mir nicht so gerne jetzt finanzielle Dinge verhandeln, weil ich mich da sehr wohl fühle, als ich gemerkt habe, Mensch, das, was ich im Fechten mache, das kann ich auch in Verhandlungen machen.
Was wird denn da wichtig, also im echten Leben, wenn du über eine Sache, sagen wir mal Finanzen, wenn man Finanzen verhandelt, was wird da wichtig, wenn du das aus dem Fechtsport mitnimmst?
Das ist immer so ein bisschen die Frage, worum es geht bei Verhandlungen, also was verhandeln wir konkret und wo möchte ich final mit meiner Verhandlung hin und wo möchtest du mit deiner Verhandlung hin, so, also was ist das, was, und wenn ich das im Vorfeld so erfassen kann, wo du in etwa hin möchtest, wo ich hin möchte, und ich weiß, in welchem, sag mal, Kulturkreis wir sind, also wie verhandelt wird in dem Kulturkreis, wo wir sind, sind wir in Indien, sind wir in Nordafrika oder sind wir in Deutschland, da wird sehr unterschiedlich verhandelt, dann passe ich das Gebaren entsprechend an. So,
Wie lernt man das internationale Verhandeln? Hast du dafür dich irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz dann vorbereitet oder bist du dann immer, hast du diese Verhandlungserfahrung tatsächlich immer überall vor Ort gemacht?
Ja, überall vor Ort, ja.
Wo
ja.
ist Verhandeln am schwierigsten aus deiner Position? Was denkst du? Oder was aus deiner Position, aus deiner Erfahrung?
Man kann nur das eine nicht auf das andere übertragen. Also ich war eine Weile in Afrika Und dann haben mir da Einheimische Verhandeln beigebracht. Ja, und das ist unheimlich emotional und extrem übertrieben. Und am Ende einigt man sich und es ist dann sehr freundschaftlich. Und ich habe versucht, diese Art hier auf Deutschland zu übertragen und bin damit ganz böse gescheitert. Ja, musste mich ganz böse beschimpfen lassen, weil es eine sehr impulsive Art zu verhandeln ist. Wenn du aber in Afrika so verhandelst wie in Deutschland, dann nimmt dich kein Mensch ernst. Ja? Also wenn du sagst, das ist, was ich haben will und das ist jetzt nüchtern, was es wert ist, dann denken die, du bist inkompetent und du führst irgendwas Komisches im Schilde. Und wenn ich jetzt Inder zum...
Ja, das ja, aber weißt du, ich finde das gerade voll interessant, Alistair. Das musst du mir vielleicht kannst du mir das mal so ein bisschen skizzieren. Also mich mal so in so eine Szene reinholen, vielleicht an einem fiktiven Beispiel, wie in Afrika verhandelt wird. Also du sagst, es ist völlig emotional. Heißt das, also sagen wir mal, ein fiktives Verhandlungsgespräch über Geld. Lieber Alistair, wir möchten gerne, dass du uns hier diesen Kampf choreografierst. Dafür gibt es dann 1.000 Euro. Du sagst, oder sagen die, dafür gibt es 1.000 Euro, du Arsch. Also was ist denn da emotional dran?
Nee, es ist anders. Also ich nehme mal ein Beispiel mehr aus dem Alltag. Das ist dann, ich habe das so auf dem Markt verhandeln gelernt. Da bin ich mit jemand auf dem Markt, da gab es viele schöne Objekte so zu kaufen. Und haben die mir gesagt, du such dir aus, was dir gefällt. Sag mir, was dir gefällt. Zeig den Leuten nicht, was dir gefällt. Und ich zeig dir, wie wir verhandeln. So, dann habe ich so, okay, das und das gefällt mir. Okay, gut. Und dann sind wir hin und dann haben wir über was ganz anderes gesprochen. Und dann gesagt, was kostet das? Dann haben die gesagt, haben die uns so angeguckt. Gesehen, das ist ein weißer, das kostet, sagen wir mal als Beispiel, 500 Euro. Da sagst du, um Gottes Willen, guck dir den Mist an hier, das ist nicht mehr als 1 Euro wert. So. Und dann beschimpft man sich, ja, beide Seiten beschimpfen sich und man geht weg. So, und dann geht man zum nächsten Stand und dann macht man auch noch dasselbe. So. Und dann drehst du eine komplette Runde und dann kommst du wieder. Aha. Und dann gehst du nicht über dasselbe Objekt, sondern suchst ein anderes Objekt. Und dann sagst du, und wie ist es damit? Und dann merkst du schon, wie sie dann runterkommen. Und dann sagen, 100. Und sagt, was 100? Nie im Leben, das ist nicht mehr als 5 wert. Was 5? Nein. Und so, und dann wird sich wieder beschimpft und so. Und das machst du dann so 3-4 Runden. Und das dauert dann, das Ganze dauert ein paar Stunden. Und das machst du mit verschiedenen Parteien an verschiedenen Ständen. Und irgendwann kommst du und dann bezahlst du halt deine 12, was auch immer, dafür. Und so, man einigt sich. Und man gibt sich dann und man freut sich. Und es ist sehr freundschaftlich, es ist sehr lieber. Und ich habe dann auch gesagt, wieso macht ihr das? Das ist doch. Und habe gesagt, nein, das ist eben Teil. Also sie zelebrieren das. Mhm. Es ist Teil dieses Ganzen. Wenn du das nicht machst, nimmt dich kein Mensch ernst. Wenn du kommst, sagst du 500 und dann beleidigt weggehst, dann denken die, ja, bist du auch selber schuld. Also natürlich. Also und so, und wenn du das jetzt aber in Deutschland, wenn du jetzt irgendwo gehst und du fragst, was kostet das? Und dann nennen die dir einen Preis, was es kostet.
Sag mal, du gehst zum Autohändler und er sagt dir, pass auf, für 19.999 ist der jetzt hier deiner. Und du sagst, was, der ist doch nur ein Euro wert.
Genau. Was, dieser Rostlauber, das ist doch gar nichts, der ist in 3 Jahren verrostet. Alle wissen, bam, Dieselskandal hier, du machst eine große Welle. Dann gucken die dich an und sagen, hier, hol mal die Polizei, der soll hier weg.
Also, dann brauchst du nicht nochmal wiederkommen.
Nein, da brauchst du nicht nochmal wiederkommen. Nein, ja, und da brauchst du auch nicht. Ne? Sondern man ist sehr viel nüchterner in Verhandlungen. Es ist auch einfach eine andere Mentalität. Und wiederum eben, wenn du diese Art dann überträgst auf andere Länder oder eben auf diese, Indien ist auch nochmal anders, auch nochmal speziell. Und man lernt dann meistens so ein bisschen nicht den harten Weg, aber man lernt dann so über Erfahrungen, wo man sagt, okay, jetzt verstehe ich, wieso das so gemacht wurde. Beim nächsten Mal mache ich das nicht so und so. Und es hat dann auch mit Respekt zu tun. Ne? Wer sich alles bieten lässt sozusagen, dem wird auch nicht viel Respekt gezollt. Und Gesicht wahren Respekt, das ist unheimlich wichtig an diesen Orten. Einfach damit man auf Augenhöhe wahrgenommen wird.
Ehrlicherweise ist auch ein Stuntman und Kampfchoreograf und Fechtprofi jetzt nicht unbedingt den ich irgendwie bei einem Handschlaggeschäft übers Ohr hauen würde. aber lass uns mal weil zur Einhörung für unsere ZuhörerInnen, weil du gerade gesagt hast, weil du mir das vorhin erzählt hast, das war bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, du kamst hier in unser Studio rein und hattest eine Jacke an von Martini Racing Team und da habe ich dich gefragt, ob du ein Formel-1-Fan bist. Und weil die mal einen Formel-1-Steil hatten, ist ja egal, wurscht. Und dann meintest du, ja, Autofahren fahre ich immer nur gern quer und das beim Driften. Und was denn so das Handwerkszeug eines Stuntmans ist, das will ich jetzt mal von dir erfahren. Was sind so Dinge, die ein, also gibt es so ein Standardrepertoire, die eine Stuntfrau oder ein Stuntman haben muss? Oder sagt man, es gibt Drift-Spezialisten, die dann auch auf zwei Reifen, also alles, was mit Motoren passiert, das können die gut. Und dann gibt es ein paar Leute, die können halt gut reiten, fechten, vom Pferd fallen und eine Treppe runterfallen und einen Kampf choreografieren. Der andere kann aber geil aus dem... Dann gibt es ein Department, die können super aus fliegenden Objekten irgendwie runterspringen. Oder muss man so einen Grundwerkzeugkasten von allem haben?
Also als ich begonnen habe, da war man noch mehr so Generalist. Da war es wichtig, eine große Bandbreite zu haben. So mein Hintergrund waren also Bodystunts, also alles, wo der Körper im Vordergrund steht, im Kämpfen, akrobatische Dinge, Stürze, egal von was, vom Pferd runter, vom Motorrad, vom Auto angefahren werden, so alles, wo vom Gebäude runterfahren, alles, wo der Körper im Vordergrund steht und nicht die Fahrzeuge. Das war jetzt mein persönlicher Hintergrund. Und über die Jahre habe ich so das eine oder andere dazugenommen, eben dann mit Autos, mit seilunterstützte Stunts und. Heutzutage ist die Spezialisierung sehr viel differenzierter. Es gibt also schon reine Spezialisten, die irgendwie dazukommen. Ich sag mal, die Stunt-Teams bei Produktionen sind auch größer, die Leute werden auch spezifischer eingekauft für bestimmte Skills, für bestimmte, zum Teil fast schon artistische Leistungen. Also jetzt, wenn wir jetzt Fahren auf zwei Rädern nehmen, das siehst du stuntmäßig nur in Stuntshows, ganz, ganz selten in Filmen, und gehört schon fast eher zu einem artistischen Repertoire von Stunts. Mhm. Da sind Präzisionsfahrten, wo dann eben Driften dazu gehört, schon üblicher. Und dann haben wir nochmal die Crashes, also Auto-Crash, das ist dann nochmal eine andere Kategorie, gehört nicht zu Präzisionsfahren, sondern zu Stuntfahrten, also die ganzen Überschläge, Sprünge und so weiter. Das nur für das, und das hast du dann für alle Fahrzeuge, also vom Ski-Doo bis zum Gleitschirm, bis zum Motocross-Motorrad, Straßenmotorrad und so weiter, gibt es eigentlich Spezialisten dafür, und niemand kann alles, wenige können vieles gut. Und da ist immer so die Frage, ist man eher Generalist, also kann man vieles auf einer, ich sag mal, ja, in einer mittleren Qualität, das ist jetzt für einen Laien nicht unbedingt sichtbar, aber so unter Kollegen weiß man dann, okay, das ist nicht der absolute Crack daran, aber der ist gut für das, was wir da brauchen. Außerdem haben wir noch ein paar andere Sachen. Oder ist er einer der Top 10 Leute auf der Welt, die das machen können? So. Und da ist auch immer die Frage, was man braucht. Wenn ich jetzt bei der Soko Potsdam eine Präzisionsfahrt habe, dann brauche ich nicht einen der Top 10 Leute auf der Welt, die es gibt, die Auto fahren können.
Die braucht man dann vielleicht eher bei so Hollywood-Filmen wie Tokyo Drift oder so.
Genau, ja. Und das ist auch eher ein Format, das sich diese Fahrer leisten kann.
Ja.
Muss man dazu sagen. Wir haben hier in Deutschland auch viele exzellente Fahrer, also so ist es nicht. Mhm. Und da muss man einfach auch gucken, was sind die Möglichkeiten, die es gibt. Also auch wenn Stunt ist, ist deutsches Fernsehen was anderes als internationaler Film. Und ich reise viel, ich bin viel unterwegs und versuche da vor Ort zum Teil eben auch mit den Stuntleuten vor Ort oder die Stuntleute vor Ort zu involvieren. Das macht Spaß, man lernt da extrem fähige Kollegen kennen, neue Arten, Dinge zu machen, oder für mich ist das ein ganz spannender Teil des ganzen Filmemachens. So,
ja. Ja, auf die internationale, sag ich mal, Filmografie kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber wo wir jetzt schon mal dabei sind, was man alles so machen kann und Generalist sein / Experte sein. Gab es mal eine Anfrage, die du abgelehnt hast, weil sie einfach zu wahnsinnig war? Weil das irgendwie zu crazy war, was die Leute von dir wollten?
Es gab mal, ja, als junger Stuntman, obwohl ich dazu sagen muss, wir haben in den 90ern Dinge gemacht, die insane waren, um ein englisches Wort zu benutzen. Wir haben einfach nicht so sehr drüber nachgedacht, wie vernünftig oder unvernünftig die Dinge sind. Es gab damals tatsächlich etwas, das ich abgelehnt habe, weil mir das einfach von der Sicherheit so im Verhältnis zu der Möglichkeiten der Fotografie damals stand das nicht in Relation. Das war ein Sturz aus 34 Meter in so einem Treppenhaus. Ich weiß noch, die Maße des Treppenhauses war 220 auf 240. So, Und der Wunsch war, dass die Person liegend runterfällt. So, und wenn wir jetzt uns überlegen, 2,20 auf 2,40, wenn wir jetzt sagen, okay, er liegt jetzt auf die 2,40 und er hat selber eine Größe von 1,80, dann bleiben also im Idealfall, wenn er zentriert liegt, links und rechts noch 30 cm. Und jeder, der jetzt irgendwie aufgepasst hat in Physik, weiß, dass bei einer Fallhöhe von 34 Meter, bei einer kleinen Abweichung oben, 30 cm in eine Richtung relativ schnell überbrückt sind. Und wenn du jetzt mit Fallgeschwindigkeit aus 34 Meter mit dem Kopf, sagen wir mal, an ein Geländer kommst, dann machst du dir keine weiteren Sorgen im Leben. Also du dir nicht, alle anderen Beteiligten schon. Dann ist es einfach vorbei. So. Und dann stellt sich immer die Frage, ist das Risiko, was da besteht, im Verhältnis zum Aufwand? Und in den 90ern hat man es einfach gemacht. Also, wir bauen mal unten Kartons, putsch, und dann macht es einer. Und heutzutage geht man das Ganze anders an. Man sagt, okay, was sind die Bilder, die wir haben wollen davon? Was ist das Tolle daran? Was sind die herausragenden Momente dieses Stunts? Und dann erarbeitet man die, heutzutage würde man die seilunterstützt erarbeiten. Dann sicherlich auch nicht mit einer Originalfallgeschwindigkeit und so weiter, dann mehr in Stücken und Elementen. Aber der Sturz an sich würde auch interessanter aussehen können. Man könnte Rotationen einbauen und so weiter und nicht einfach etwas aussieht, wie das starr runterfällt wie eine Puppe. Also da sind die Möglichkeiten, die digitale Postproduktion bieten uns Standleuten immens viel Möglichkeiten. Die Sicherheit und für den Zuschauer das Spektakel, also zu vergrößern. Wenn du dir James Bond anguckst von 1990, dann ist der, guckt man sich den an und sagt, wieso fanden die Leute das damals spannend irgendwie? Aha. Das sind ein, zwei coole Sachen und der Rest war puh. Und man muss das immer in Respekt zu der Zeit sehen, wo das gemacht wurde. Das war damals State of the Art, das war damals so cool, wie man die Dinge und so hart, wie man die Dinge machen konnte. Und das ist im Vergleich zu heute, sagt man, pff, das ist ja nicht so spannend. Ne?
Bevor wir mal ein bisschen tiefer reingehen in die Möglichkeiten, die das Filmgeschäft für die Stuntcrew bereithält, um im Zweifel alles nochmal spektakulärer und krasser zu machen, um auch solche Dinge, wie du es gerade erzählt hast, nochmal auf eine Leinwand zu bringen. Du hast gerade eben nochmal gesagt, da möchte ich nochmal kurz hin zurück. Man hat schon ein bisschen unvernünftigen Scheiß gemacht. Was war denn, wenn du sagst, okay, das hast du abgelehnt, was war denn sowas, eine so unvernünftige Aktion, die du jetzt im Rückblick gesagt hast, so würde ich das jetzt vielleicht heute nicht mehr machen? Nimm uns da mal hin mit.
Ja, also da gab's einige, da gab's einige Dinge, also ja, unter anderem waren das Dinge, die wir in Höhen gemacht haben, ungesichert. Ich erinnere mich an eine Folge von Helikops. Das war eine Serie in den 90ern. Da habe ich, glaube ich, von der ersten nicht, ich habe nicht in allen Folgen, aber in sehr, sehr vielen Folgen mitgearbeitet. Und da wurde häufig dann mit einer, so das erste, also gab es eine Second Unit, also ein Hauptunit und dann so eine Action Unit und so. Und dann teilweise hat sich die Action Unit beim Drehen dann noch unterteilt. Dann ist man nochmal mit dem Kameramann los und hat noch ein paar Einstellungen gedreht, wie irgendwo was passiert, wo dann der Helikopter später digital eingebaut wird und so. Und eine Situation, die war in Berlin im Stielwerk, falls das jemand kennt, in der Kantstraße. Und da oben drauf gibt es so eine Trägerkonstruktion. Und ich weiß nicht, ja, ob du ein Bild davon hast, ja.
Nee, ich glaube, genau. Also Leute, die in Berlin wohnen, die sieht man schön von außen. Die geht ja quasi einmal um diese Kanzel, glaube ich, auch außen rum.
Genau, genau. Und wir hatten an dem Drehtag eine ganze Menge vor in dem Stielwerk, also in der obersten Etage, so Schießereien und Sachen. Und da gab es aber noch so eine Situation, da haben wir gesagt, Mensch, da kommt der Helikopter, der landet, also der landet nicht, aber der kommt hier übers Dach und so und dann springen die beiden raus und so, rennen da auf dem Metall da rum, also auf diesen Trägern, ne, und klettern dann runter und so und retten dann die Situation innen, das ist so ein Kidnapping und so, bla bla bla. Und wir gucken uns das nachmittags an, ich bin dann dahin mit einem Kollegen und ja, wie kommt man da hoch? Ah, da kann man irgendwie hochklettern. Und dann können wir da oben an den Trägern rumrennen, kein Problem. Ja, also was heißt kein Problem? Ich meine, es gab, das Ding ist nicht sehr breit. Ich weiß nicht, der Träger ist vielleicht 40 breit. Und es gibt dann nichts darüber und links und rechts, wenn du runterfällst, das sind dann schon, ja, sind schon einige Meter. Auf der einen Seite fällst du aufs Dach, das sind dann, weiß ich nicht, gefühlte 6 bis 8 Meter. Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. Auf der anderen Seite ist so ein Glasdach. Da gehst du dann tatsächlich ganz bis unten ins Erdgeschoss. Also wenn du durchs Dach durchfallen solltest, das ist dann signifikant höher. Und ja, so kein Problem, das machen wir so nebenbei. Das war Nachtdreh. Und dann gehen wir da also rüber mit dem Kameramann und der kleinen Crew. Und dann kommen wir da hin. Und da war es natürlich dunkel. Ne? Und das war eine ganz andere Situation als tagsüber. Mhm. Und sie haben dann die Lampen von unten aufgebaut, so Scheinwerfer. Die haben dann hochgestrahlt. Und ich bin dann hochgeklettert und habe dann gemerkt, ich sehe ja jetzt die Balken gar nicht mehr, wo ich gehen muss. Und außerdem das Licht von unten blendend. Und nach einer Weile gewöhnst du dich ein bisschen dran und dann merkst du, okay, also da, wo schwarz ist, ist der Balken. Und da, wo du was sehen kannst, da willst du nicht hintreten, weil da fällst du runter. Also musst du eigentlich immer auf dem Schwarzen lang rennen. Und dann war natürlich auch der Wunsch, Mensch, kannst du da ein bisschen schneller rennen und so. Und du bist halt da oben erst rum. Und dann kommt aber irgendwo am Ende des Schwarzen, geht dann so schwarz und dann kommt die Kantstraße. Und wie das so ist, wir haben ja dann auch nicht jetzt gesagt, okay, es ist dunkel, wir gehen da raus, sondern ja, halt die ganze Nacht gedreht. Und dann irgendwann um 3 Uhr nachts ist man da raus, hat gesagt, komm jetzt, wir haben eine Stunde Zeit, butsch. So. Und dann stehst du halt da oben und überlegst so und machst mal einen Take und dann, hey, jetzt kannst du da ein bisschen mehr sprinten und so. Und du bist so oben und denkst, sprinten, also ist nicht sehr breit, ist eigentlich breiter als meine Schrittbreite, außerdem. Da endet es ja und ich müsste ja vorher sehen, ich will dann auch nicht rutschen und so. Da war es auch ein bisschen, war auch so ein bisschen tau, es war ein bisschen feucht. Und dann habe ich so zu dem Kameramann gesagt, also wenn du mich schreien hörst, dann schwenk einfach mit runter. Und sag, wieso? Weil dann bin ich am Fallen. Und dann kriegst du immerhin den Sturz noch reingeschwenkt. Und wie auch immer, wir haben das dann gemacht und so. Ich habe mich dann überwunden und es ging dann und irgendwie. Und wenn du das später siehst, dann steht das in keinem Verhältnis. Heutzutage würde man es irgendwo im Studio vor einem Greenscreen machen, mit einem Schauspieler, Batsch, Bumm, oder da ein Seil ranhängen. Also man würde unheimlich viel Sicherheit einbauen und es wäre kein großes Spektakel. Und damals haben halt solche Sachen live gemacht. Man hat aber auch nicht drüber nachgedacht, weil man hatte diese Option zu sagen, lass es uns einfach vor einem Greenscreen machen, hatte man nicht, weil man kannte das alles noch gar nicht. Also es war so im Kommen, Bluescreens damals, aber man wusste auch nicht, als Stuntmensch auch nicht, als Junger auch nicht so, wie kann man damit umgehen?
Meine, auf der anderen Seite ist es ja auch so eine Drucksituation. Du bist ja dann dafür eingekauft, ja, die Leute erwarten das von dir und du merkst jetzt aber, oh Mann, die Gegebenheiten haben sich komplett geändert und jede Minute kostet hier einfach unfassbar viel Geld, die Leute verlassen sich jetzt darauf. Also wie fühlt sich diese Situation dann für dich an? Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann sagt, ja, ich mach das jetzt einfach. Spielt das eine Rolle für dich, dass du denkst, okay, ich habe jetzt hier auch einen riesigen Druck von außen?
Ja, natürlich ein bisschen schon, weil du willst natürlich auch nicht versagen. Ne? Also es ist dann, du denkst so, shit, sie haben mir ja die Gelegenheit gegeben, das anzugucken. War ich ja selber doof, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass es dann im Dunkeln ganz anders aussieht als tagsüber, wo ich das ja sehen konnte. Ich meine, selbst die Höhe war immer noch gegeben, die Gefahr beim Runterfallen wäre dann genauso schlimm gewesen, ne? Der Impact, wenn ich daneben getreten wäre, aber ich hätte immerhin was gesehen, ich hätte mich so mehr auf meine Augen verlassen können. Und dann denkst du so, okay, das war jetzt so ein bisschen mein Fehler. Also es gab schon einen Stunt-Koordinator, der hat sich mit anderen Dingen beschäftigt und der hat gesagt, komm, kannst du das machen? Ja, okay, wie sieht's da aus? Ich habe gesagt, kein Problem. Und dann stehst du natürlich da und willst da nicht plötzlich ein Problem machen und alle sagen, Mensch, jetzt machst du ein Problem und so und wusstest du das nicht früher und bist so unprofessionell und dann beißt man sich halt durch und oft genug geht's gut, aber man zieht dann, oder im Idealfall zieht man seine Lehren daraus und sagt, okay, das nächste Mal bei so einer Situation muss ich anders damit umgehen. Und du stehst natürlich, ich weiß jetzt nicht da, aber zum Teil steht man dann schon da und überlegt sich, okay, ich habe mir ja selber ausgesucht, eben Stuntman zu werden. Und genau, ich habe ja überlegt, ich will kein Abi, sondern ich möchte lieber das machen. Also Augen auf bei der Berufswahl. Wenn man das wirklich machen will, muss man dann ab und zu mal auch die Konsequenzen, die muss man ja immer im Leben, die Konsequenzen seines eigenen Handelns tragen. Aber da eben auch so ein bisschen aufpassen, was geht, was nicht geht. Und natürlich war da eine Portion Glück dabei. Und heutzutage würde ich so etwas gar nicht mehr zulassen. Schon in der Vorbereitung würde man das komplett ausschließen, etwas so zu machen.
Jetzt ist es die Frage, wie hat sich das, du hast es eben schon angesprochen, so mit Greenscreen und viele Dinge würde man heute einfach komplett anders produzieren mit sehr viel weniger auch risikobehaftetem Aufwand, sage ich jetzt mal. Also keiner müsste sich jetzt, läuft jetzt mehr Gefahr vom Stilwerk in die Kantstraße zu knallen. Also das würde man anders lösen, hast du gerade so schön gesagt. Wie hat sich dein Arbeiten verändert, außer dass es hier und da risikominimiert ist?
Also zum einen bin ich dann, also meine Position in der ganzen Industrie hat sich verändert. Ich bin jetzt auch natürlich älter als damals und mache nicht mehr so viele Stunts vor der Kamera, sondern ich bin in der glücklichen Lage, dass ich sehr viel talentiertere Menschen einkaufen kann und eben mehr verantwortlich bin, also entweder als Stunt-Coordinator oder als Action-Regisseur. Das heißt, Projekte werden an mich herangetragen. Vielleicht ein Regisseur oder ein Produzent sagt, ich habe hier einen Stoff, den würde ich mit dir gerne umsetzen, ich schicke dir mal das Drehbuch, es geht da und darum und dann lese ich mir das durch und dann führt man erste Gespräche und dann gibt es mal eine erste Kalkulation, damit man eine Ahnung hat, was für Dimensionen spielt sich das ab. Ja, und dann gibt es weitere Gespräche und wenn das passt zeitlich und von der Zusammenarbeit die Chemie passt und die Vorstellung so ein bisschen überlappen, dann nimmt man die weiteren Planungsschritte in Angriff. Und ich bin eben da genau jetzt mehr in dieser Verantwortung, die Projekte jetzt so komplett.
Aber ist es aber für deine Leute, die du einkaufst, für deine SchülerInnen, ist das anspruchsvoller als das, was du früher selber gemacht hast vor der Kamera? Oder ist es gleich geblieben? Ist es vielleicht sogar einfacher?
Ja, ich muss dich ganz kurz korrigieren. Es sind keine Schülerinnen. Es sind leider, nicht leider, aber es sind glücklicherweise alles Profis. Also alles Menschen, die schon voll im Beruf stehen.
Aber du coachst ja auch, oder?
Ich coache auch, aber ganz anders. Also nicht Stunt-Leute, sondern in angewandter Neurologie.
Okay, die anderen Profis.
Die anderen Profis. Genau, was hat sich verändert? Ich sag mal, wir haben sehr viel mehr Spezialisten, Spezialistinnen. Da, also Menschen, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau, allerdings zum Teil mit weniger Bandbreite, aber auf einem höheren Niveau Dinge machen können. Ja. Und je mehr man das kann, je höher das Niveau ist, je mehr kommen die auch dazu, ich sag mal, auf dem globalen Markt arbeiten zu können. Also wir haben jetzt auch in Deutschland viele Stuntleute, die sich international bewährt haben, die auf vielen internationalen großen Produktionen arbeiten. Es gibt die Generalisten nicht mehr so. Ein anderes Merkmal, also genau, und wir können halt die Sicherheit eben durch die, oder die Planung in Bezug auf die Sicherheit ganz anders an und können das auch, also was früher sozusagen digitale Postproduktion war, der digitale Teil ist sehr viel größer. Okay. Und das fängt schon im Vorfeld an, wenn wir eine Szene haben und wir sehen, okay, welchen Anteil machen wir real, stellen wir Stuntleute her, welcher Anteil stellt die VFX-Abteilung her, also was wollen wir in-camera machen, was sind zusätzliche Elemente, also die Planung geht da schon sehr viel früher los, man kann etwas größer denken oder anders denken, man muss häufig groß denken und kann dann eben da so die Sicherheitskomponente sehr gut einfließen lassen.
Ja. Also aber die Nachfrage im internationalen und aber auch im deutschen Markt, ist die, glaubst du, eher gewachsen nach Stuntleuten oder gleich geblieben oder vielleicht sogar durch digitale Möglichkeiten weniger geworden?
Nee, die ist sehr viel größer geworden.
Ah ja. Ja. Was ist denn so gefragt? Was ist denn so ein Skill, der jetzt besonders gefragt ist? Also ist es immer noch Autoskills oder sind es halt vielleicht Kampfchoreografien? Kannst du da, was ist so Top-Favorit?
Gibt es gerade nicht. Es gibt immer so leichte Veränderungen, aber an sich eigentlich fast alles. Ne? In Europa ist England der größte Markt. Der ist in den letzten 20 Jahren so dermaßen explodiert. Ja. Da werden viele, also von Transformers über James Bond, über Mission Impossible, über Fast and Furious, über was es alles gibt, die ganzen Harry Potters und so weiter, Star Wars, das wird alles dort gedreht. Und da werden unheimlich große Mengen an Geld in große Produktionen, große Franchises umgesetzt und zum Teil kommen Leute aus Übersee, aber in England ist auch eine sehr, sehr große Filmindustrie und eine sehr große Stunt-Community gewachsen. Also die hat sich keine Ahnung wie vielfacht und viele Stunt-Leute aus ganz Europa und mittlerweile fast aus der ganzen Welt haben sich dann da in England verortet und gesagt, okay, ich werd jetzt fix hier sozusagen englischer Stuntman. Und in Deutschland ist es nicht ganz so extrem, eben für die wirklich extrem spannenden Sachen ist es für uns immer noch erforderlich, uns nach außen zu orientieren, also in andere Länder zu gehen. Weil wir haben hier zum Teil eben Fernsehen, also öffentlich-rechtliches Fernsehen, dann haben wir die Plattformen. Und das Kino ist eben einfach, das deutsche Kino wird nicht für den globalen Markt produziert. Entsprechend sind die Budgets nicht so groß, entsprechend sind auch die Stunts nicht ganz so groß. Und für uns ist es interessant, am indischen Markt zu arbeiten, für Stuntleute, als im deutschen Markt, als Beispiel. Das gilt nicht für alle, aber so insgesamt kann man sich in einem indischen, einem sehr, sehr großen Markt mit 1,4 Milliarden potenziellen Zuschauern besser verwirklichen als in Deutschland mit einem 80 Millionen oder im deutschsprachigen Raum mit einem 100 Millionen Publikum potenziellen.
Aber das würde mich mal interessieren. Wie ist denn so das Ansehen der Stunt-Leute-Fraktion in deutschen Produktionen im Vergleich zu ausländischen Produktionen? Gibt es da überhaupt irgendwie einen Unterschied oder?
Ja, ganz großen Unterschied, ja.
Erzähl mal.
In internationalen Produktionen in der Regel ist man fester Bestandteil der Produktion. Das heißt, du wirst wie alle anderen Abteilungen wirst du angestellt. Also das ist in Nordamerika so, das ist in Indien so, das ist in Asien zum größten Teil so. Das ist in England, in Frankreich und überall, also in Deutschland nicht. In Deutschland sourced der Produzent das Risiko aus. Er beauftragt einen Subunternehmer, so jemanden wie mich, der eine Firma hat, der sozusagen die Action gewährleistet. Damit sourced er das Risiko aus, potenziell sourced er das Risiko aus. Mhm. Und das ist jetzt, wir sprechen nicht nur von dem physischen Risiko, wir sprechen heutzutage vor allem auch von dem sozialrechtlichen Risiko. Ja, von der Rentenversicherung, die später kommt und Geld von dir will. Also wir haben da mehrere Risiken auf mehreren Ebenen und das wird in Deutschland outgesourced und deswegen sind wir, ich sag mal, Nachkriegsdeutschland, im Vorkrieg war das etwas anders, Nachkriegsdeutschland hat sich das nie wieder dahin gearbeitet, dass Stuntleute ein normaler Bestandteil einer Produktion sind. Wir sind immer noch so ein bisschen die Aliens, so ist es nicht ganz so schlimm, man weiß, es gibt Stuntleute. Aber es ist häufig etwas Besonderes, wenn wir ans Set kommen. Wenn du in England bist, dann bist du vielleicht dann 2, 3, 4, 6 Monate komplett durchgebucht über eine Produktion. Und der Teil, den du nicht am Set verbringst, bist du mit Vorbereitung für andere Dinge beschäftigt in irgendeiner Form. Und dein Department besteht dann halt eben auch aus irgendwas zwischen 6 und 20 Leuten, so dauerhaft über den ganzen Produktionsverlauf. Und in Deutschland ist man etwas elitär. Man hat so, also ich habe viel auch an Theatern, Opern und so weiter gearbeitet. Man reitet immer noch so ein bisschen das Ross der Hochkultur, ja. Deutsches Sprechtheater steht ganz vorne und hat das dann versucht, auf den Film zu übertragen. Das hätte seine Berechtigung, wenn dann die Dialoge auch wirklich so großartig wären. Ich habe das Glück, viele Drehbücher zu lesen und weiß, dass nicht alle Dialoge so großartig sind, wie man sie denken möchte.
Was?
Was? Was? Nein, ich habe das gesagt. Nein, es ist so, tatsächlich. Und man verlässt sich da eben nicht so gerne auf physische Aktionen, eben auf andere Erzählweisen. Das hat auch Budgetgründe. Und man muss auch sagen, die ältere Generation wusste nicht immer so gut damit umzugehen, auch wie man Action inszenieren kann. Das ist jetzt mit einer jüngeren Generation, die gekommen ist, die zum Teil eben auch diese ganze digitalen Postproduktionsprozesse schneller gelernt haben, die halt schon ihre eigenen kleinen Filme sozusagen am Computer schneiden konnten und nachvertonen und. Da ist eine andere Generation, hat sich entwickelt und die gucken sich dann großen Film an und sagen, könnte ich sowas auch machen, wir könnten es ja mal probieren, ich studiere hier, wieso nicht, wir können auch Schwertkampf und ein bisschen historisch und Tipps, wir brauchen eigentlich nur die Kostüme und den Rest können wir irgendwie, also mit der Ausstattung, aber dann zum Teil eben auch digital herstellen. Also da gibt es ganz andere Möglichkeiten und wenn der Freiraum gegeben wird, dann schon im Studium oder in der Zeit, wo sie sich entwickeln, der Freiraum da ist, dann entwickeln sich da unheimlich spannende Welten, also auch in Deutschland bei ich sag mal jetzt Regisseuren, die okay. von mir aus 40 und drunter sind. Also ich will jetzt, man kann nicht immer alles pauschalisieren. Es gibt, wie gesagt, es gibt von allem alles, aber da sind schon starke Tendenzen zu erkennen, dass jüngere Leute gewillter sind, eben digitale Postproduktionsmöglichkeiten zu involvieren gegenüber Älteren, die das einfach nicht so sehr damit aufgewachsen sind.
Okay, wir werden höchstwahrscheinlich keinen Rosa von Braunheim-Film sehen, in dem richtig krasse Action-Choreografien stattfinden. Mhm. Aber ich frage mich, also nochmal so mal kurze Hard Facts, also man hört es jetzt und hört, boah, James Bond, und man hört, weiß ich nicht, was hast du, Star Wars gesagt und Harry Potter und krasse Franchises und das, was man jetzt in Deutschland, du hast Soko Potsdam gesagt, also nichts gegen Soko Potsdam, so, aber ne, das ist ja ein bisschen was anderes. Was ist denn so der budgetäre Unterschied? Also was bekommst du, sag ich jetzt mal, Tagesgage normalerweise als Stuntfrau oder Stuntman in Deutschland? Und was ist so die gängige Tagesgage außerhalb von Deutschland? Ich weiß, da gibt es auch Unterschiede, ob du denn zu Star Wars gehst oder zu, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher, wo ja auch ein blödes Beispiel ist, ja auch eine deutsche Produktion, glaube ich. Aber dass du, also gibt es da auch einen Unterschied, sag ich mal, in einer deutschen Kinoproduktion zu einer englischen Kinoproduktion oder zu einer nordamerikanischen Kinoproduktion? Was verdient man da als Stuntman? Eine ganz blöde Frage.
Ja, man muss es ein bisschen komplexer betrachten. Und zwar aus dem einfachen Hintergrund, weil zu der Tagesgage, es geht immer darum, was bekomme ich für diese, oder was muss für diese Tagesgage geleistet werden. Früher hat man das in Deutschland so betrachtet, dass Stuntleute Künstler sind. Das heißt, du kriegst eine Pauschale für einen Tag. So. Aha. Wir haben das jetzt über einen Berufsverband, über viele Jahre der Entwicklung haben wir es geschafft, also in der German Stunt Association heißt, die haben wir es geschafft, eine Grundgage festzulegen, unter der unsere Mitglieder nicht arbeiten. Mhm. Das ist eine Mindestgage, die ihnen garantiert ist. Und eben auch, wir haben angefangen, eben auch Überstunden zu nehmen, also Überstundensätze. Ja, wir sind jetzt dabei, uns zum Beispiel für Wochenend- und Nachtzuschläge einzusetzen. Das sind in anderen Berufen sind das ganz normale Zuschläge, in Deutschland nicht, weil man uns den Künstlern zurechnet. Und hier ist eine Grundgage, ich sag mal, unter 650 Euro.
Nicht möglich. So,
ja, ist eigentlich nicht möglich. Das betrifft alle Stuntberufe, also auch die technischen hinter der Kamera. Hier gibt's differenzierte Meinungen. Vielleicht gibt es ein oder zwei Zuschriften, die kannst du gerne an mich verweisen. Wir diskutieren das immer wieder. Aber im Prinzip, das ist die Untergrenze pro Tag. Und wir sprechen da von einer Gage, die auf eine Rechnung, also eine Rechnungsstellergage, von einer Netto-Gage.
Okay.
Ja, und zwar nicht jetzt einen Angestellten-Netto, sondern einen Freiberufler-Netto. Mhm. Also zuzüglich Umsatzsteuer. Und das ist aber nur dafür, dass der Mensch erscheint und dafür, dass er dann 10 Stunden da ist. So.
Ja.
Sobald er anfängt, etwas zu machen und das ist jetzt gefährlich und so weiter, kommen dann Zulagen dazu, Gefährdungszulagen, so Stunt Adjustments. Wir liegen mit dieser Gage in Europa, mit dieser Grundgage eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir sind da, wir liegen da gar nicht so, ja, eigentlich ganz gut, wenn man das jetzt vergleicht mit einem durchschnittlichen Einkommen und den Lebenshaltungskosten in Deutschland. Es ist aber im Gesamtpaket, wenn man dann sieht, was dann für diesen einen Tag dann gemacht werden muss, ist es zum Teil dann einfach mehr. Das heißt, wir kriegen vielleicht nicht so viele Vorbereitungstage. Und jetzt entsprechend, wie gesagt, Stunt-Koordinator-Gagen sind höher. Die gehen so ab 1.000 Euro aufwärts pro Tag. Und das klingt jetzt nach viel, aber wenn du das runterrechnest und sagst, okay, ich weiß nicht, Stunt-Koordinator hat pro Tag, pro Woche, pro Monat, sagen wir pro Monat, vielleicht 5 bis 10 Drehtage, sagen wir mal so im Mittel. Mhm. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich die ganzen Ausgaben, die ich habe als Unternehmer, die muss ich auch auf das aufgleisen, also auf das runterrechnen, also die ganzen Versicherungsbeiträge für Berufshaftpflichtversicherung und so weiter. Und ich ziehe das proportional ab, dann ist die Gage am Ende, wenn ich dann Steuern bezahlt habe, nicht so groß. Ja. Das heißt, klingt nach einem vernünftigen Satz, ist auch ein angemessener Satz, wenn es viel Arbeit gibt. Aber eben,
Aber man muss trotzdem irgendwie immer ein bisschen hustlen, weil es bedeutet halt auch nicht, dass man 28 Tage im Monat safe immer
Arbeit hat. Aber es kommt dann durchaus vor, dass du mal, weiß ich nicht, 40 Tage am Stück durcharbeitest. Also das kann durchaus auch sein. Und dann kannst du natürlich sagen, jetzt kann ich auch mal einen Monat oder zwei blau machen. Also
lässt sich halt mal
sehr. Ja, es ist sehr genau. Es gibt so stärkere Phasen übers Jahr und schwächere Phasen. In England ist es eher 9-to-5-Job, also ist dann von 8 bis 18 Uhr, sind dann 10 Stunden. Wenn du dann dich den nordamerikanischen Drehzyklus anpasst, das sind dann 12 Arbeitsstunden. Das heißt, wenn ich in England eine Vorbereitung mache, dann sieht man zu, dass ich nie länger als 10 Stunden da bin, damit man keine Überstunden macht. In der Vorbereitung, sobald die Dreharbeiten laufen, kommen jeden Tag 2 Überstunden dazu. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Und dann kommen, und das ist nochmal ein interessanter Zusatzfaktor, die Tantiemen oder Residuals oder wie auch immer wir das nennen wollen, dazu. Das ist in Deutschland, ist die Gesellschaft zur Verwertung der Leistungsschutzrechte, steht dafür gerade. Und in jedem Land gibt es so etwas, das heißt für die Ausstrahlung, für die Auswertung im Kino, kommt nochmal Geld dazu. Und damit wird es ja anders unterschiedlich umgegangen. Und wenn ich natürlich auf einem Film arbeite, der ein globales Vermarktungspotenzial hat, wenn ich jetzt für Harry Potter arbeite, das zu einem der größten Franchises gehört, da ist dann der eine Drehtag oder also pro Drehtag bekomme ich über die Jahre gesehen ein Vielfaches der Gage von dem Drehtag wieder.
Ja.
Weil der sammelt einfach viel Geld ein durch das Merchandise, durch die Ausstrahlung, durch die ganzen Territorien, wo das gezeigt wird und. Die sammeln heute noch Geld in diese Filme. Also und nicht wenig durch die Ausstrahlung dann in den Fernsehen, im Fernsehen und so weiter. Da ist es, wenn ich jetzt auf einem deutschen Fernsehfilm arbeite, der eine Ausstrahlung hat vielleicht und dann irgendwann mal noch eine zweite im dritten Programm, ist das sehr viel geringer. Was jetzt mit den Plattformen gekommen ist, die Plattformen bergen da ganz neue Herausforderungen. Das ist jetzt nicht das spannendste Thema, aber einfach mal kurz, damit man das gehört hat. Und da gibt es eben Verhandlungen zu sagen, okay, wir wissen ja nicht im Vorfeld oder wir können das nicht so genau auswerten, wie jetzt ein Fernsehprogramm, wie viel oder ein Kino, wie viele Eintritte gab es da. Und dann gibt es da so eine Art Buyout, wie es das in der Werbung gibt. Das heißt, du kriegst dann in England, wenn ich jetzt in England für Netflix arbeite, dann zahlen die mir sofort 1,66 meiner Gage aus. Der Faktor 1 ist die Gage und dann 0,66 ist das Buyout so für einen bestimmten Zeitraum. Putsch, die kriegst du sofort dazu. Und dann stehst du natürlich da und sagst, oh, okay, jetzt kriege ich also erstmal 1 plus 2 Drittel meiner Gage. Erstmal besser. So. Und das ist das, was ich, und wenn du dann für Sky arbeitest, das ist bei 1,29%. Das ist fast das Doppelte. Na, also deswegen ist das mit den Gagen nicht so ein einfaches Thema, weil Nordamerika ist nochmal anders, viele Länder sind anders. Wenn du in China arbeitest, da interessiert sich keiner für Leistungsschutzrechte. Das ist also stimmt nicht ganz, aber es ist einfach, es lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Aber wenn wir gucken, eine Tagespauschale für einen Stuntmenschen in Prag, die wäre jetzt vielleicht eher 200 Euro. Ja, gegenüber den 650, die wir hier haben. Und Prag ist nicht so weit weg. Also da kannst du jetzt am Vormittag mit dem Auto hinfahren. So, und ist auch.
Bin trotzdem froh, dass ich gefragt habe.
Entschuldige.
Und für alle Leute, die, alles gut, weil ich finde, guck mal, da merkt man, dass du dich irgendwie seit über 10 Jahren in der German Stunt Association auch wirklich damit irgendwie auseinandersetzt, dass du dafür kämpfst, dass die Leute irgendwie anständig bezahlt werden. Das spricht ja auch nur für dein internationales Renommee, dass du dich da überall auskennst. Und Leute, wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, ah krass, Stuntman, dann wisst ihr jetzt genau, wo die Kohle liegt und wo ihr ungefähr was verdient. Und das dürft ihr unter anderem Alistair verdanken, der dafür kämpft und der sich dafür einsetzt. Und so, jetzt pass auf, jetzt leg mal einen zweiten Gang ein. Okay. Weil jetzt wollen wir mal hier ein bisschen gucken, dass wir so das Nähkästchen aufmachen. Wir können ja hier nicht nur theoretisch über Harry Potter und Star Wars und James Bond reden, sondern ich möchte jetzt wissen, wo, lieber Alistair, wo hattest du da schon überall deine Finger drin? Gib mir ein bisschen Hollywood. Und ich weiß, da ist Hollywood. Irgendwo ist da Hollywood.
ja, es gibt da diverse Sachen. Es ist immer, Hollywood klingt immer, also
Hollywood in England, mir egal.
Genau, Hollywood steht eigentlich sinnbildlich für westliche Filme auf einem sehr, sehr großen Level. Ja, ich hatte das Glück, vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 2000er, einen ersten Film mit Roland Polanski zu machen. Der Pianist, den kennt man heute nicht mehr so, hat aber damals ein paar Oscars gewonnen, also der Hauptdarsteller Adrian Brody und Roman für seinen Film an sich. Und es ist ein sehr, sehr bewegender Film, kann ich immer noch empfehlen. Sehr spezielle Art der Fotografie. Da war ich durch eine ungewöhnliche Fügung des Schicksals oder eine langfristigere Verletzung und bestimmten Talenten, die ich zu der Zeit entwickelt hatte, habe ich mich da zum so Spezialeffekt-Koordinator oder Supervisor gemausert und wurde dafür dann da eben auch eingesetzt. Aber das war so das erste Mal, dass ich so auf einem größeren Level zu tun hatte mit einem sehr renommierten Regisseur, der sehr beeindruckender Künstler ist, sehr klare Visionen hat, zum Teil sehr simpel arbeitet, und aber mit der Präzision und in dem Fall auch ein großer Teil seiner eigenen ganz persönlichen Lebensgeschichte damit eingebracht hat, hat er das so etwas sehr, sehr herausragend gemacht. Und war der eigentlich so der erste große Regisseur, der mich mit seiner Arbeit beeindruckt hat, wo ich gemerkt habe, wow, das ist dann doch nochmal eine andere Welt als jetzt deutsches Privatfernsehen der 90er Jahre, so was wir gemacht haben. Da gibt es noch mehr und der hat Lust auf mehr.
Polanski statt Polizeiruf.
Polanski statt Polizeiruf, ja.
Mhm. Gab es noch irgendwie einen anderen, eine große Produktion, wo du meinem größeren Umfeld mitgemacht hast international?
Ja, es gab da einige eben, die für mich so ein bisschen herausragend waren später. Und herausragend heißt meistens, dass ich ja eine leitende Funktion hatte zum Beispiel. Mhm. Also später, ein paar Jahre später kam dann, es war noch Jackie Chan, da war ich zwar nicht leitend, da war ich ein Double in einem Jackie Chan-Film, 80 Tage um die Welt.
Echt, du warst das Double von Jackie Chan?
Nein, ich war nicht das Double von Jackie Chan. Aber,
der ist auch viel kleiner als du, ne?
Nee, gar nicht.
Gar so. Nicht?
Nee. Der ist super nett. Ich war vor ein paar Jahren Ehrengast zu seinem Bühnenjubiläum in China. Ist großartiger Stuntman. Einer der großartigsten, die es jemals gab. Mit vielen Talenten über Performance, Schauspiel, Singen, Regie. Also ein Multitalent, herausragende Persönlichkeit. Und ich war dann Double von Ewan Bremner, englischer Schauspieler, der den Kopf spielt und ein paar schöne Stunts macht. Und das ist natürlich für einen jungen Stuntman ein Highlight, in einem Jackie Chan-Film Stunts zu machen. Das ist so, ich habe zu meiner persönlichen Motivation früher, nochmal auf die 90er zurück, wenn ich so wusste, da steht ein Stunt an, der ist ein bisschen haarig, vielleicht machst einen Sprung durch eine Scheibe, 7 Etagen runter oder irgendwie sowas und denkst, das steht morgen früh an. Könnte ja ganz schön haarig werden. Dann habe ich mir abends Jackie Chan Filme angeguckt. Ja,
krass.
Ja, dann habe ich mir die so komplett durchgezogen und habe ich so gedacht, okay, das ist nie so krass wie das, was er jetzt gerade alles in diesem Film gezeigt hat. Und dann bin ich mit einem guten Gefühl ins Bett gegangen. So. Zu wissen, das sind andere Leute, die haben noch extremere Dinge gemacht. So etwas kann auch beruhigend sein. Auch wenn du weißt, du wirst von einem Auto angefahren. In der Sekunde, wo das passiert, denkst du darüber nicht nach. Aber du damit
woran denkt man dann gar nichts?
Im Idealfall solltest du dann nicht allzu viel nachdenken, sondern eigentlich so ein bisschen mit dir
nicht verkrampft wahrscheinlich.
Kohärent bleiben, ja. Geist und Körper gut in Übereinstimmung bringen, dass du da gut vorbereitet bist auf alles, was kommt und das im besten Fall auch schon geübt haben. Aber da, um so ein bisschen die Nervosität vorwegzunehmen und gut einschlafen zu können, waren eben Jackie Chan-Filme waren super Ding, weil das war eben wow, Hardcore, okay, ich mache morgen das ist zwar für mich, aber es gibt andere, die machen noch krassere Sachen.
Der macht ja auch alle seine Stunts selber, ne?
Jein.
Oder hat er jein. Früher also, gemacht?
Also als er noch hat er sehr früher, er hat ja auch als Stuntman angefangen, genau, und er hat jetzt, mittlerweile ist er 60 und ein paar, und es ist nicht notwendig, dass er alles selber macht. Er macht aber alles Signifikante selber. Mhm. So. Und der ist sich jetzt auch nicht zu schade, harte Dinge selber zu machen. Also Dinge, die wehtun. Er hat sich häufig wehgetan. Also ich habe auch Sachen von ihm gesagt, wo du halt bumm, und dann weißt du, das hat wehgetan. Wo er dann auch nicht so gesagt hat, das macht ein Double, sondern das sind dann eher vielleicht totalere Einstellungen, wo man ganz weit hinten irgendjemanden sieht. Und man sagt, okay, das Second Unit macht das da hinten und die First Unit macht das hier. Und ich will damit auch niemandem die Illusion nehmen. Und wie gesagt, er ist auch für mich ein großes, großes Vorbild gewesen. Schon bevor ich überhaupt Stuntman werden wollte. Ich habe seine Filme früher wirklich schon als Kind mit so Einzelbild-Video geguckt. Es ist unheimlich spannend, was er alles konnte und was er auch zum Teil immer noch kann. Aber er hat da nie jetzt irgendwie zurückgezogen und gesagt, das ist mir zu hart, sondern alles hart hat er gemacht, eben die nicht ganz so wichtigen Dinge oder wo er eher markiert wurde. Die hat dann vielleicht mal ein Double gemacht, ja. Und ja, da kamen später dann andere Filme dazu, also Valkyrie mit Tom Cruise. Da durfte ich einem englischen, sehr berühmten englischen Stunt-Koordinator assistieren, von dem ich sehr viel gelernt habe. Der hat mich später auch zu Harry Potter dann mitgenommen und gesagt, hier, komm mal mit zu Harry Potter, ist toll hier.
Sag mal, gibt es eine Szene so in Harry Potter, Filme kenne ich sehr gut. Ich bin übrigens ein Grund dafür, dass es da immer noch Kohle gibt.
Okay, danke.
Sehr gerne. Gib mir mal bitte irgendeine Szene. Was ist so eine wo du dabei warst, wo du dich noch dran erinnern kannst, was du so mitgestaltet hast?
Da muss ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe nichts Signifikantes bei Harry Potter gemacht.
Aber was hast du da gemacht?
Das war eine eher Massenszene. Das heißt, also wie es sich ergeben hat, er hat gesagt, hier komm rüber, wir haben zu tun.
Ja.
Und ich hatte hier zu tun, Haps. Und irgendwie war es ja interessant. Und das war noch ein guter Freund von mir und der hat gesagt, ich will aber unbedingt mal zu Harry Potter, ich weiß, meine Kinder werden es lieben. Und ich war so, Harry Potter ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber ja, okay, wir wollen, es ist ja auch nett, dass mal eingeladen wird und so. Und wir haben das immer wieder verschoben und dann gab es so eine Gelegenheit und dann sind wir rüber, dann waren so Massenszenen. Das war in einem Film, der hieß Der Halbblutprinz, wo so eine Brücke wackelt oder irgendwie so ein Dings und Nips und da habe ich, es war schön, weil durch die Massenszene habe ich viele andere Stunt-Kollegen kennengelernt, englische Stunt-Kollegen.
Das Ding in London, ne? Wo die Millennium Bridge am Anfang.
Ja, genau. Und wir haben das ein paar Tage gedreht und und dann irgendwie musste ich wieder zurück und dann haben die das aber verlängert und noch verlängert und ich bin dann weg, mein Kollege ist geblieben. Mir hat es dann auch gereicht. Es war nett, die Kollegen in England kennenzulernen, sich das große Set mal anzugucken. Eben für Menschen, denen Harry Potter ganz, ganz viel bedeutet, die hätten sich sicherlich mehr daraus gemacht. Ich meine, ich hatte das Glück, mir alles anzugucken. Ich habe eine persönliche Führung gekriegt, das Studio anzugucken, die ganzen Prop-Shops und was es da alles gibt.
Ja, das ist geisteskrank, was für diese Produktion gemacht wurde. Also da wurde natürlich, klar, wir wissen, große Blockbuster, wie auch immer, ganz viel Greenscreen und so, aber da wurden diese ganzen Props, die da gemacht wurden, kann man sich angucken, auch in der Nähe von London.
Ja, in Leavesden.
Da gibt es eine Harry Potter Experience, es ist unfassbar krass, also diese Ausstellung an Sachen, die dieses Art Department da gemacht haben, es ist unfassbar, also wirklich unfassbar geil, was Menschen aus ihrer Vorstellung handwerksmäßig in so eine, wie die was erschaffen können. Ich habe da krassen Respekt vor. Alistair, jetzt ist es so, pass auf, wir gehen nochmal über Jackie Chan zu anderen Leuten. Also du hast ja gerade erzählt, der hat sehr viel selber gemacht, ne? Aber es gibt aber auch SchauspielerInnen, die, die muss man erstmal ein bisschen anleiten, die muss man erstmal ein bisschen coachen. Was waren das so für Leute? Kannst du da ein bisschen Name droppen? Kannst du uns da aus deinem Panini-Bilder der Prominenten ein paar zeigen? Hast du da eine lustige Anekdote? Pass auf.
Ja.
Ich habe mal gehört, dass Steven Seagal sich bei so einem Taekwondo, ich glaube, es war ein Taekwondo-Ding, hat er sich in die Hose gekackt. Also als er so eine Show gemacht hat, weil er selber mal dachte, dass er da irgendwie mastermäßig drauf war. Vielleicht hat sich da jetzt nicht unbedingt einer in die Hose gekackt, aber hast du eine coole Anekdote so von deinen SchülerInnen?
Wenn du Steven Seagal erwähnst, ich habe mal einen Kampf mit Steven Seagal gehabt in einem Film, der hieß Half Past Dead. Entschuldige, das ist schon lange her.
Und hast du gewonnen?
Nein, natürlich nicht. Es ist ja Steven Seagal. Aber ich habe dann Schauspieler gedoubelt. Damals, das ist Anfang der Nullerjahre, da war ich mit meinen zugegebenermaßen überschaubaren Fertigkeiten als Martial Artist, hatte aber das Glück, mit Donnie Yen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du Donnie Yen kennst. Das ist eine Hongkong-Koryphäe der 90er. Sehr berühmt, hat diese Ip Man-Filme gemacht und so. Also ist ein ganz, ganz großer Name in Asien. Nicht ganz so groß wie Jackie, aber so in die Richtung, ne, mit Jet Li und so. Donnie Yen und wir haben eine Serie hier gedreht, Puma, Kämpfer mit Herz. Ganz, ganz toller Mensch. Und ich durfte dann viel mitarbeiten. Wir haben uns gut verstanden. Ich habe ihn auch gut verstanden, weil ich muttersprachlich Englisch bin. Und irgendwie bin ich dann so da reingerutscht. Dann kam eben Steven Seagal und hat einen Film gemacht. Und natürlich Martial Art mit Steven Seagal. Da war er aber schon an dem Punkt, wo er eigentlich schon ein super Superstar war. Das heißt, er hat sich nicht mehr ganz so auf die Dreharbeiten konzentriert, sondern war mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und man hat ihm da alles sehr gut zurechtgebastelt. Und dann kam es eben, dass ich einen Schauspieler dubeln sollte und der hat einen Kampf mit ihm. Und nun musst du dir vorstellen, der ist mindestens Kopf größer als ich und wiegt wahrscheinlich damals 120 Kilo gegenüber meinen damals 75 Kilo. Und natürlich war die und er ist ja auch ein Schwarzgurt, ne? Er ist der erste Aikidoka, der in Japan, Aikidoka, der in Japan ein eigenes Dojo aufmachen konnte. Also der kann schon was. Mhm. Ja. Und er hatte sich da ein bisschen mehr auf Wing Chun, das sind ja chinesische Stile, so ein bisschen verlagert. Und er war jetzt auch nicht so der Kämpfer, der sich gerne Choreografien merkt. Er hatte einen kleinen asiatischen Choreografen, der war so einen halben Kopf kleiner als ich. Und der hat choreografiert für ihn, der einen Kopf größer als mich ist, und für mich. Und natürlich gewinnt er und teilt viele Schläge aus. Und Steven ist jetzt nicht so jemand, der Stuntleute mag. Und das sagt er auch ganz unverhohlen. Also, ich mag keine Stuntleute. Und wenn ich einen wegtrete, dann kommt der nächste. Es ist egal. So. Mhm. Also, er ist unheimlich respektlos. Das wusste ich damals noch nicht so. Ich war ja auch noch etwas jünger und etwas naiver. Und ein guter Freund von mir hatte einen Kampf mit ihm. Und ich hatte mir das angeguckt und so und wusste, so ein paar Tage später habe ich dann meinen Kampf. Und er hat dem einfach so aus der Kalten, so während sie die Choreografie, aber er hat dann gefragt, hast du einen Tiefschutz an? Sagt er, nee, habe ich nicht. Und dann hat er ihm so aus dem vollen Lauf so in die Glocken getreten. Ne? Und der Kollege...
Was?
Ja, ja, so wirklich aus dem Stehen. Ich habe mir den ganzen Dialog, die ganze Situation angeguckt. Und ohne was zu sagen, er wusste, der hat keinen Schutz. Bam, hat er ihm reingetreten. Und der Kollege, natürlich ein gestandener Karateka, hat natürlich... mit der Wimper nicht gezuckt, aber also es hat höllisch weh getan. Er hat es aber sozusagen weggeatmet und hat sich keine Blöße gegeben. Bis heute sehr viel Respekt dafür. Und dann war aber klar, also dann war uns auch allen klar, okay, er mag keine Stuntleute und er wird uns zerschleißen, wo er kann. Und was halt dazu kommt, ist, wenn jemand 120 Kilo wiegt und jetzt ein Sechster Dan ist, egal was für, er kann seinen Körper einsetzen. Ja. Und bei so jemand ist, wenn er sagt, ich mache nur die Hälfte, dann ist das ungefähr anderthalb mal so viel bei jemandem, der untrainiert ist. Also im Verhältnis. Es ist einfach so. Boxer, wenn die so ein bisschen lockeres Sparring machen, das ist nicht wie wenn du und ich das machen, so ein bisschen tätschel, da ist schon mehr Druck dabei, da würden du und ich wahrscheinlich umfallen. So. Und das war dann mein Gegner. Und ich hing aber glücklicherweise irgendwann am Ende der Szene auch am Seil. Das heißt, er hat mich dann irgendwann weggetreten, davor hat er mich noch zu Boden getreten und wir hatten einen Faustkampf. Und da hat er ordentlich ausgeschenkt.
Ja. Steven Seagal, ein guter Kernassi.
Ja. Ja. Oh Gott. Und der fühlt sich dann übrigens so an wie so ein Flipper-Automat. Ne? Wenn er dann Druck ablässt, dann denkst du auch, puh, wieso nochmal habe ich diesen Beruf gewählt? Und wieso hat niemand damals gesagt, dass es eben auch solche Menschen gibt? Die jetzt eine andere Art von Respekt haben oder eine andere Dimension von Respekt für ihr Gegenüber. Wie gesagt, ich bin jetzt da vorsichtig, falls ihm das irgendjemand mal übersetzt und er doch nochmal nach Berlin kommt. Man weiß ja, man muss immer gucken, wer hinter ihm steht.
Ja. Das wäre natürlich auch großartig. Also nicht für dich, aber wir hätten was zu erzählen, Leute. Steven Seagal kommt wegen dem ComaCon-Podcast nach Berlin, um Alistair Mazzotti nochmal in die Eier zu treten. Nein, lieber nicht. Ey, Leute, weil richtig voll asozial, was der gemacht hat. Also ernsthaft. Jetzt haben wir da so eine relativ unschöne, aber auch ehrlicherweise ein bisschen lustige Anekdote von Steven Seagal gehört. Mhm. Gab es auch irgendwie eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, wo dir das so richtig Spaß gemacht hat? Also wo eine Wertschätzung zum Beispiel da war oder wo das Arbeiten irgendwie cool war, wo das geil war?
Ja. Ja, mittlerweile habe ich mich dahin gearbeitet, dass das generell Schauspieler meine Arbeit mehr wertschätzen. Ja, ich hatte mit Natalie Portman, ich habe in einem Film Viva Vendetta hieß der, auch relativ bekannt. Und da habe ich mit den Wachowskis. Ja, die Wachowskis waren auch dabei, aber damals mit Chad Stahelski, also der jetzt Regisseur von John Wick ist, und David Leitch. Das waren die Stunt-Koordinatoren und das Stunt-Double. Die sind mittlerweile Regisseure eben. Die haben den John Wick 1 zusammen gemacht und Dave hat dann Deadpool gemacht und so. Und wir haben über die Jahre ein paar Mal zusammengearbeitet. Ich habe den Jungs auch ein paar Mal assistiert. Über mehrere Monate, sehr, sehr spannend. Durfte unheimlich viel lernen von ihnen. Begnadete Künstler, kann ich nur sagen. Und begnadete Performer. Außerdem ist es schön, wenn man solche Menschen vor sich hat und mit denen arbeiten darf. Aber da bei V for Vendetta hatte ich eine Szene mit Natalie Portman. Das ist auch die Szene, wo V das erste Mal auftritt, also der Maskierte. Und wir sind drei Leute und überwältigen Natalie Portman, weil sie eben nachts, das kann man heutzutage sehr gut sich vorstellen, nachts zur Sperrstunde haben wir ja jetzt auch wieder, ist sie rausgegangen und wir sind drei Polizisten und lauern ihr in so einer Gasse auf und wollen sie dingfest machen und wollen ihr auch irgendwie was antun und dann taucht Wie auf und er hat seinen ersten langen Monolog und er bringt uns dann zur Strecke und befreit sie und so entsteht zwischen den beiden so eine Art, wie auch immer, Romanze. Und wir haben diese Szene über, ich glaube, ein oder zwei Wochen immer wieder, jeden Tag haben wir so eine Visualisierung gemacht. Das heißt, wir haben in einem Studio, haben wir so eine Art Kulisse aufgebaut, die der Originalkulisse entspricht. Und haben dann mit mehreren Stuntleuten immer wieder diesen Kampf gemacht. Immer wieder und über. Und Chad hat den choreografiert und hat ihn gefilmt mit einer Videokamera. Damals noch mit so Mini-DV-Bändern. Er hat die dann abends digitalisiert, hat die zusammengeschnitten. Ist dann zu den Wachowskis gegangen, den Produzenten. Hat gesagt, hier, was haltet ihr davon? Dann haben die den Kampf diskutiert und gesagt, wäre doch schön, diese Figur macht ein bisschen mehr das und das hier so. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder zusammengekommen, haben denselben Kampf nochmal von vorne gemacht. Der Kampf ist gar nicht so lang, aber wir haben das immer und immer wieder gemacht. Eine Woche oder 10 Tage. Und vielen Kollegen wurde langweilig, denen war das Konzept nicht so klar. Wir haben es doch schon mal gemacht, wieso machen wir es nochmal? Und ich hatte aber Spaß, weil wir haben es ja immer ein ganz klein wenig anders gemacht und die Wachowskis hat meine Performance gefallen, haben sie mir die Rolle gegeben. So, und so habe ich Natalie Portman kennengelernt und habe sie also viele Tage im Arm halten dürfen, weil ich bin der Typ, der sie da auch hält. Und ich glaube, wir haben dann 5 oder 6 Tage gedreht. Und wie ich sie immer im Arm halte und sie bedrohe und ich glaube, dann war irgendwie ein Wochenende dazwischen, also ein langes Wochenende und wir kommen am Montag wieder. Und die ganze Kameracrew war ausgetauscht. Und es hieß, wir drehen die Szene nochmal. So. Die ganze Szene, die wir schon gedreht haben, drehen wir nochmal. Und dann haben wir sie nochmal gedreht. Und dann habe ich sie nochmal tagelang im Arm gehalten. Und zu der ganzen Szene gab es so Vorlauf. Und ich bin nach London geflogen. Und da gab es eine nette Episode, weil mein Kostüm war so ein bisschen, wir waren alle so ein bisschen schmierig. Und wir sahen so, ich sag mal, an einem schlechten Tag ein bisschen aus wie Kloschars. Und ich wurde also auch als noch relativ junger Stuntman nach London geflogen, im großen Filmset mitten in der Stadt, sitzt da in meinem Trailer und bin da schon in Maske und Kostüm und warte aber noch im Nachtdreh, dass wir da rausgehen zu der Szene. Und dann war ich so im Büro und habe gesagt, ach, mir ist ein bisschen langweilig, ich wackel mal rüber zum Set. Das war so 500 Meter Straße runter mitten in der Stadt. Und ja, okay, also entweder bin ich da oder ich bin hier. Und normalerweise hast du bei großen Produktionen hast du so ein Ausweis, ne? Da steht dann drauf, du bist ein Produktionsmitarbeiter. Aber da ich ja im Kostüm war, also Darsteller, haben sie mir keinen von diesen Ausweisen gegeben. Und ich bin da also hin und habe mich dann außen so an das Geländer dahingestellt und habe so ein bisschen zugeguckt. Und da ist ganz viel Security, alles ist ganz wichtig und wir sind hier im Filmset und so. Und Ich habe mich da hingestellt und habe gesagt, oh, das ist so ein schmieriger Typ, ja, so, irgendwie, so ein bisschen, ich sag mal jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, so klischeemäßiger Penner, ne, sieht da unrasiert, sieht wirklich schmierig und unangenehm aus. Und dann haben sie gesagt, geh weg. Und ich so, nö, wieso? Mhm. Geh weg hier. Nee, geh ich nicht. Ich bleib hier stehen. Und so. Und hab da stehen geblieben. Und dann irgendwann gab es da ein bisschen weiter. Drüben gab es so einen Set-Tisch, ne, wie an so Filmsets. Hast du so Craft-Service, da kannst du dann hin, kannst den Kaffee holen. Ich war ja Teil der Produktion. Nur in England kannte mich, oder ja, damals kannte mich keiner. Wusste auch keiner, dass ich da mitspiele. Und ich bin dann dahin, hab mir einen Kaffee geholt. Und ich dachte alle, wir lassen den Penner mal machen, bevor der Ärger macht. Ärger ist immer schlecht, ne, wenn die Polizei kommt. Möchte man ja vermeiden. Bin also zurück, hab mich dahingestellt. Und die Security hatte mich so ein bisschen auf den Kicker. Und die wollten unbedingt, dass ich weggehe. Und ich dachte, nö, ich bleib jetzt hier. So.
Mhm. Aber wussten du, dass du da arbeitest?
Nee, die wussten nicht, dass ich da arbeite.
Du wolltest keine es auch Ahnung. Nicht auflösen?
Nö, naja, weißt du, das ist dann, du stehst da und sagst, ich arbeite hier mit. Und die sagen, ja, Alter, so wie du aussiehst, arbeitest du hier mit. Dann hättest du so einen Ausweis und pipapo. Mhm. Auf alle Fälle, ich dachte, ich gucke einfach ein bisschen. Gerade als ich gehen wollte, kommt so eine Limousine angefahren. Wir müssen alle zurücktreten. Die Limousine hält an, die Tür geht auf. Und Natalie Portman steigt aus. Und sie sieht mich. Und sie sagt, ah, alles da, ist das schön, du bist auch hier, ja. Und nimmt mich so in den Arm. Und ja, und ich sehe nur so im Hintergrund, sie nimmt mich so in den Arm und ich sehe die ganzen Gesichter hinten. Ja, einfach nur ein großes Fragezeichen, die gucken sich alle an. Und wir quatschen und so und sie quatscht ein bisschen und fragt, ey, und cool, ach schön, dass du auch, ja, ich habe gesehen, du bist auch hier und so. Wir unterhalten uns und gackern so ein bisschen rum und man sagt zu ihr, ja, du müsstest jetzt mal rüber, die warten alle auf dich und sie, ja, ich unterhalte mich hier und so. Wir haben uns nett unterhalten und man sagt, ich glaube, die brauchen nicht wirklich da, wir wollen ja nicht zu sehr warten lassen. Sie sagt, ja, okay, wir sehen uns dann später und so und huscht ab zum Set und dann werden die Tore sozusagen wieder geschlossen, die Gatter, und wir stehen da. Und ich natürlich konnte mir das nicht nehmen lassen und dachte so, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen stehen, Jungs, das kann ich nicht. Und habe mich dann wieder hingestellt und ich sehe, wie diese Typen von der Security alle völlig verunsichert sind. Mhm. Wer ist dieser Typ? Ne? Dieser schmierige Typ, der uns seit Stunden irgendwie nicht auf die Pelle geht, aber irgendwie stört er hier. Ja. Und dann kommt der Megastar, um den wir diesen ganzen Aufriss machen, für den wir überhaupt diese ganze Security hier haben. Und dann geht die Tür auf und sie nimmt ihn in den Arm und sie halt, und sie kennt ihn und sie unterhalten sich wie alte Freunde. Und ich bin dann irgendwann so, patsch, weg. Und dann haben sie auch nichts mehr gesagt. Dann bin ich zurück zu meinem Trailer. Und dann so 20 Minuten später kam der der Regieassistent und sagt, Mensch, dein Einsatz, ne? Und dann selbe Sache, Limousine reingesetzt, zum Set gefahren. Gatter geht auf, ich steig aus. Bam, das zweite Mal, sie gucken. Und du hast auch gesehen, einige hatten Angst, dass sie ihren Job verlieren. Aber ich meine, das ist natürlich eine unangenehme Situation. Und ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube...
Hast du die Jungs mal gut hops genommen?
Ja. Ich hoffe, sie haben so ein bisschen was gelernt über Menschenkenntnis und wie man Menschen begegnet.
Und irgendwo sitzen die wahrscheinlich auch gerade in so einem Podcast und erzählen die Geschichte, hey, mate, there was a homeless guy. And it was fucking Natalie Portman. Holy hell, egal, whatever. Alistair, wir haben schon echt super viel miteinander gequatscht. Ja. Und eingangs der Folge, Leute, vielleicht erinnert ihr euch, haben wir mal ganz, ganz am Anfang über so Verletzungen gesprochen. Und wir haben auch darüber, du hast über Gehirnerschütterungen gesprochen. Und jetzt stelle ich mir mal so eine ganz praktische Frage für... wie das bei Stuntleuten ist, die dann vielleicht auch mal ausfallen während einer Produktion, weil sie sich wirklich mal verletzt haben. Ist man da abgesichert oder hat man dann einfach Pech gehabt? Also es ist ja, die Frage klingt jetzt vielleicht erstmal etwas unsexy so, aber ich glaube, für keinen Berufszweig der Welt ist so eine Berufsunfähigkeitsversicherung so angebracht, vielleicht wie für eine Stuntfrau oder einen Stuntman.
Ja. Berechtigte Frage. Ich freue mich sehr, dass du sie stellst. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit vielen Themen und ich durfte in meiner Jugend viele Stunt-Leute bewundern, die viel Geld verdient haben. Und einige davon sehe ich heute. Ich sehe, dass sie nicht viel Geld verdienen und ich sehe, dass ihnen viele Dinge passiert sind, die wir damals nicht antizipiert hatten, dass wir alt werden, dass wir unseren Beruf nicht mehr so ausüben können Und deswegen habe ich mich frühzeitig verleitet gefühlt, mir dazu Gedanken zu machen. Wir haben uns organisiert, alle Leute, die bei uns im Verband sind zum Beispiel, haben eine Grundabsicherung, also alle sind krankenversichert, so wie theoretisch alle in Deutschland. Alle haben eine Berufsunfallversicherung, ja, mhm, über die Berufsgenossenschaft. Eine der zwei Berufsgenossenschaften, die das machen für uns, die VBG ist das und die BGETEM. Und also für berufliche Unfälle sichern die uns ab. Und dann haben auch alle Standleute eine eigene Berufshaftpflichtversicherung für Haftungsschäden, die wir jetzt gegenüber Dritten oder Requisiten oder so veranstalten. Was es nicht wirklich gibt, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand, aber als ich das letzte Mal gefragt habe, so ein paar Jahre her, da war das Risiko zu groß und eigentlich ist es, ja, gibt's jetzt vom Verbandsseite jetzt auch nicht, oder es hat niemand so richtig die Bestrebung, weil die Sätze wären so hoch, wo man so sagt, lohnt sich das überhaupt, na, wenn ich jetzt den, weiß ich, 400-fachen Satz, 400% zahlen muss von einer Grundgebühr, nur weil ich etwas mache, von dem als Klischee alle denken, dass es extrem gefährlich ist. Wie ich erwähnt habe, wir wollen immer am nächsten Tag auch arbeiten. Und unser Risiko sollte nicht größer sein als das eines ich sag mal, Profisportlers oder Hochleistungssportlers.
Wir sind eigentlich so relativ am Ende angekommen. Wir haben einen richtig guten Einblick gehabt. Eine Sache interessiert mich, gerade auch vor dem Hintergrund, weil du gerade auch vor diesem Machismo geredet hast und es ist gefühlt eher so eine richtig krasse Männerdomäne. Wie sieht's mit Frauen in der Stuntszene aus? Wie viel Prozent sind Frauen ungefähr?
Ich würde mal denken, zwischen 10 und 15%, würde ich mal sagen.
Ist das schon immer ungefähr gleichbleibend oder wächst das auch stetig? Oder ist...
Ja, es ist immer in etwa ähnlich. Es kann sein, dass es ein bisschen wächst. Man muss dazu sehen, es gibt insgesamt, das ist jetzt nicht etwas unbedingt, was Stuntleute erfunden haben, sondern wir fungieren da als Dienstleister. Es ist so, dass es weniger Stoffe gibt, in denen Frauen wichtige, entscheidende Rolle spielen. Ja, wenn wir jetzt einen Klassiker nehmen wie Romeo und Julia, da gibt es Romeo und Julia, das klingt erstmal gleichberechtigt. Und dann gibt es auf Julias Seite, also bei den Frauen, gibt es dann noch die Zofe. Und dann gibt es noch, die Amme und dann gibt es die Mutter. Und auf der Männerseite gibt es dann Mercutio und Dübert und den Vater und weißt du, so eine ganz viele Männer. Und wenn ich jetzt Filme angucke, ist es genauso. Es gibt sehr viel mehr wichtige Männerrollen, große Männerrollen.
Bekanntes Problem.
Bekanntes Phänomen. Und so, und da wir ja versuchen, dann eben die Action auch mit dem Geschlecht zu besetzen, nicht zwingend, aber ich habe auch Frauen gedoubelt über die Jahre. Es gibt aber auch Frauen, die Männer gedoubelt haben über die Jahre, weil die Qualifikation wichtiger war als das Geschlecht, weil wir ja auch nicht unbedingt immer den präzisen Look haben. Ich trage auch Perücken, da kann ich auch mal Frauenkleider tragen, wenn ich für den Job besser qualifiziert bin. Genau, weil ich würde mal schätzen, ich denke mal im Bereich, vielleicht geht es bis 20% so. Häufig ist es so, dass Frauen ein bisschen mehr abkönnen müssen, weil gerade was Bodystunts angeht, Frauenkleidung häufig dünner ist. Ne? Sie tragen eher ein kurzes Röckchen und machen dann einen Treppensturz. Die Männer können dann eher mal einen Anzug tragen, das heißt, die können dann vielleicht dann doch Knieprotektoren und Ellbogenprotektoren tragen. Das ist jetzt nicht pauschal so, aber das ist ein bekanntes Phänomen. Okay. Und alle Stuntfrauen, mit denen ich gearbeitet habe, sind... die lassen sich die Wut dann nicht vom Brot nehmen. Also die stehen da nichts nach. Und was ein interessantes Phänomen ist, ist, dass es, was die Gage angeht, bei uns immer Gleichberechtigung gab. Ja? Also es gab nie, also nicht, dass mir bekannt wird,
zumindest also da gab auch nicht in Deutschland. Also gab es kein Gender Pay Gap?
Nee, überhaupt gar nicht. Ja. Und das haben wir uns vor, weiß ich nicht, als es das erste Mal aufgab, haben wir uns das auf die Fahnen geschrieben und gesagt, da kam das Thema so auf, Frauen verdienen nie in dem Beruf so und so viel weniger. Da habe ich gesagt, Leute, lasst uns das für unsere Publizität nutzen. Bei uns gibt es schon immer dieselbe Gage. Also es ist unabhängig vom Geschlecht, sondern es geht immer um die Leistung, um das, was ich mache, also die Grundgage plus die Gagenanpassung, unabhängig vom Geschlecht. Und wir haben das jetzt aber nicht wahnsinnig ausgekostet. Wir sind ja auch eine sehr kleine Berufsgruppe. Es gibt vielleicht 150 Sandleute in Deutschland. Wir haben nicht so eine große Publizität. Aber das finde ich trotzdem wichtig zu sagen, weil auch das Verständnis in den Berufen, also wenn eine Stuntfrau kommt, da muss ich die nicht im Stunt-Sinne jetzt als Berufsgelegenheit anders behandeln als ein Mann. Überhaupt nicht. Die kommt, weil sie das kann, was da gefordert ist. Mhm. Und da gibt es dann Frauen, die machen Dinge, die würde ich nicht tun, ja, weil ich das nicht kann, weil ich sage, boah, das ist jetzt, ja. Also bei uns ist immer der Skill steht ein bisschen im Vordergrund.
So, Herr Alistair, und sonst so, unsere beliebte Rubrik zum Schluss. Da darfst du jetzt hier nochmal irgendwas sagen, was dir besonders wichtig ist. Irgendwas, worauf du vielleicht nochmal aufmerksam machen möchtest. Irgendwas, was vielleicht auch gar nichts mit deinem Beruf zu tun hat. Mhm. Hast du irgendwas, was dir gerade in dieser Zeit in deinem Leben besonders am Herzen liegt? Möchtest du einen Appell richten oder hast du da was?
Einen großartigen Appell. Es werden viele Appelle gerichtet. Ja, beziehen wir es mal auf die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Für alle, die den Podcast vielleicht erst in einer späteren Zeit hören. Wir sind jetzt gerade noch in einem Lockdown, in einer Pandemie und so weiter und so fort. Wir wissen alle, wir rennen alle mit Masken rum und testen uns ganz viel. Und ich habe gemerkt und ich kriege das immer mehr mit, dass viele Menschen um mich herum Probleme haben, Probleme mit sich, Probleme mit ihren Beziehungen, Probleme mit der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht und mit den Gedanken, die ihnen so durch den Kopf gehen. Und dank so ein paar fundamentalen neurologischen Erkenntnissen, die ich gelernt habe über die Jahre, weiß ich, dass, das mag jetzt viele überraschen, unser Gehirn dazu geschaffen wurde, um unseren Körper zu bewegen. Ja? Das ist eigentlich, wieso wir ein Gehirn haben. Das heißt, im Umkehrschluss, was ich euch empfehle ist, wenn ihr Probleme habt, Probleme mit Situationen umzugehen, geht raus und macht das Einfachste, was ihr machen könnt, geht spazieren. Ja? Da passieren viele gute Dinge für euch. Geht einfach spazieren, nehmt euch was vor, macht 10.000 Schritte, macht 15.000 Schritte, wie viel auch immer, geht an die frische Luft und lasst das wirken auf das was ihr da mitbekommt. Es gibt viele Dinge, die uns kurzfristig viel Spannung geben können und unser biochemisch verändern können und so weiter. Aber was uns wirklich gut tut, ist tatsächlich das Einfachste aller Dinge, uns zu bewegen. Und das wird dem einen oder anderen vielleicht auch helfen, so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, anderen Input zu bekommen. Ihr müsst doch nicht spazieren gehen, ihr könnt auch Fahrrad fahren gehen, aber tut was Einfaches, nichts Komplexes. Etwas Lineares, schön, über eine lange Distanz. Und verzweifelt nicht, auch diese Zeit wird vorbeigehen und irgendwann werden wir auf das, was jetzt ist, zurückblicken. Und in diesem Sinne habe ich mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und das auch sagen zu dürfen.
Ey, wir haben super viel erfahren, voll geile Anekdoten haben wir hier gehört und liebe Freunde da draußen, wenn ihr mehr KomaCon haben wollt, dann checkt das KomaCon Magazin online, da könnt ihr euch auch nochmal den Artikel zu Alistair reinziehen und allen anderen Gästen und GästInnen, die wir hier im Podcast hatten. Abonniert den Podcast gerne, dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge rauskommt. Bewertet uns gut, wenn euch das gefällt, was ihr hört, ansonsten lieber nicht. Alistair, lieben Dank, mach's gut, schön, dass du da warst. Mein Name ist Tim Lindenau, passt auf euch auf, macht's gut und bis bald. Tschüss.
Tschüss.